Bestimmt ist euch auch schon mal aufgefallen, dass man die großen Lebensfragen relativ leicht beantworten kann, oder? Die großen Lebensfragen laut der klassischen Philosophie lauten, wo komme ich her, wo gehe ich hin, was soll ich tun, was darf ich hoffen? Das ist in meinem Fall relativ leicht zu beantworten. Wo komme ich her? Aus Essen. Da bin ich Montag hergereist mit dem Zug. Wo gehe ich hin? Dorthin wieder zurück, morgen. Was soll ich tun? Jetzt hier diesen Vortrag halten. Was darf ich hoffen, dass das, was ich sage, einigermaßen Sinn macht? Was will ich damit sagen? Wir haben uns daran gewöhnt, solche ernsthaften Fragen nicht mehr wirklich ernsthaft zu beantworten. Wir haben uns daran gewöhnt, die großen Fragen, die man an das Leben stellt, nicht so richtig ernsthaft zu beantworten, zu versuchen, sondern wir halten sie, wenn überhaupt, so ein bisschen ironisch auf Distanz. Das begegnet mir jedenfalls relativ häufig in unserer Gesellschaft, in unserer Kultur und in den Medien. Woran mag das liegen? Wie kommt das, dass wir die großen existenziellen Fragen an das Leben in unserer Kultur, in unserer Gesellschaft so selten ernsthaft stellen? Es könnte mehrere Gründe haben. Mir sind zwei Gründe eingefallen. Der erste Grund ist, dass die Antworten auf die großen Fragen, die man an das Leben haben kann, ja sehr individuell sind. Die Antworten auf diese Fragen sind sehr individuell. Das kann man zum Beispiel nachvollziehen, wenn man hin und wieder bei www.jetzt.de reinschaut. Jetzt.de, das ist das Online-Jugendmagazin der Süddeutschen Zeitung. Da gibt es unter anderem die Rubrik Lebenswert, wo die Leser dieses Online-Magazins Gründe einsenden, warum es sich diese Woche zu leben lohnt. Irgendetwas, was sie erlebt haben oder gut finden, was es ihnen diese Woche besonders lieb macht zu leben. Und das sind ganz individuelle Sachen. Ich habe mir heute mal ein paar rausgeschrieben. Also Gründe, warum es sich diese Woche zu leben lohnt. Abwaschen mit ganz viel Schaum. Oder nachts an der roten Fußgängerampel stehen bleiben. Da schauen die Leute schon etwas komisch. Oder Cappuccino mit Zimt auf dem Milchschaum. Kann ich verstehen. Oder vor lauter Glück nicht einschlafen können. Oder, da fühle ich mich an meine Jugend erinnert, die eigene Band auf dem Plakat sehen. Oder, kann ich auch nachvollziehen, ehrlich gesagt, Flensburger Pilsner. Oder Ehering heimlich Probe tragen. Oder nachts im Regen durch die City joggen, weil das einfach niemand macht. Das waren so ein paar aktuelle Gründe, warum es Menschen finden, dass es sich lohnt, diese Woche zu leben. Da sieht man, wie individuell diese Antworten sind. Es könnte ein Grund sein, dass Leute sagen, ich kann mit den großen Fragen an das Leben nichts anfangen, weil die Antworten darauf, was das Leben für mich lebenswert macht, manchmal ganz klein sind und ganz alltäglich. Und dann kann ich mit diesen großformatigen Fragen gar nicht so viel anfangen. Dann fährt man vielleicht besser mit dem, was Henry Miller mal gesagt hat. Leben, das ist das, was uns zustößt, während wir uns etwas ganz anderes vorgenommen haben. Leben, das ist das, was uns zustößt, während wir uns etwas ganz anderes vorgenommen haben. Das ist ein erster Grund, warum man vielleicht die großen Fragen nicht oder selten ernsthaft stellt. Ein zweiter Grund ist, dass Menschen vielleicht vor allem in unserer Kultur skeptisch geworden sind gegenüber den sogenannten großen Antworten auf die großen Fragen. Wir haben das Gefühl, wir haben diese großen Antworten alle schon mal gehört und wir haben sie durch, wir haben sie hinter uns und wir können sie nicht mehr so richtig ernst nehmen. Wir sind vielleicht enttäuscht von dem, was uns Leute versprochen haben, wodurch das Leben denn nun sinnvoll werden soll. Und wir haben vielleicht auch den Eindruck, dass bei all diesen großen Antworten so der Bezug zu unserem Alltag fehlt. Um nochmal Woody Allen zu zitieren, den haben wir ja gerade schon mal über diese Präsentation lesen können. Der hat zum Beispiel gesagt, natürlich gibt es eine jenseitige Welt. Die Frage ist nur, wie weit ist sie von der Innenstadt entfernt und wie lange hat sie offen? Also mit anderen Worten, wenn es so etwas geben sollte, muss es schon einen Bezug zu meinem alltäglichen Leben haben, bevor ich darüber ernsthaft nachdenke. Und ich glaube, Menschen denken, wenn überhaupt ich mich mit den großen Antworten auf die großen Fragen beschäftige, dann brauche ich schon gute Gründe dafür. Und manchmal fehlen mir die guten Gründe, diese großen Antworten ernst zu nehmen. Das sind also zwei Gründe, warum die großen Fragen so selten ernsthaft gestellt werden, weil die Antworten sehr individuell sind und weil wir skeptisch geworden sind gegenüber den großen Antworten. Ich bin nun dennoch dafür, diese großen Fragen zu stellen. Ich bin dann dennoch dafür, auch die großen ernsthaften Fragen an das Leben zu stellen. Ich gebe zu, dass ich das nicht täglich mache. Also es ist nicht so, dass wenn ich morgens vor dem Spiegel stehe, dass ich dann sage, wer bin ich? was ist mein Leben und was ist der Sinn? So. Wenn ich morgens vor dem Spiegel stehe, dann sage ich mir so Sachen wie, ich kenne dich nicht, ich wasche dich trotzdem. Ich bin aber dennoch dafür, hin und wieder diese großen Fragen an das eigene Leben zu stellen. Auch wieder aus mindestens zwei Gründen. Der erste Grund ist, weil wir es können. Wir sind als Menschen dazu in der Lage, zu unserem eigenen Leben so einen Schritt auf Distanz zu gehen, es sozusagen von außen zu betrachten und zu überlegen, Moment mal, was lebe ich denn da eigentlich? Welche Aussage mache ich mit der Art und Weise, wie ich lebe? Und will ich diese Aussage eigentlich machen? Was ist mir wichtig? Was ist mein Leben wert? Und weil wir dazu in der Lage sind, sollten wir uns diesen Luxus hin und wieder gönnen. Ich habe schon vor ein paar Tagen gesagt, dass ich glaube schon, das etwas ist, was uns Menschen auszeichnet, so intelligent und sensibel viele Tiere auch sein mögen. Aber ich glaube, ein Tier tut so etwas in der Regel nicht. Eine Kuh, die auf der Weide steht, sagt nicht, warum stehe ich hier und grase? Aber wir Menschen können das. Und deswegen sollten wir uns diesen Luxus hin und wieder einmal gönnen. Gerade, weil das in unserer Zeit so schwierig geworden ist. Weil wir ständig von so einer Art Hintergrundrauschen umgeben sind. Weil da und irgendetwas auf uns einströmt an Informationen oder Anforderungen oder Ansprüchen. Und deswegen schlage ich euch mal ein Experiment vor. Das ist natürlich nur ein Vorschlag zur Güte. Aber ihr könnt es ja mal machen. Irgendwann in den nächsten Tagen, vielleicht abends, setzt euch mal zu Hause hin und schaltet einfach einmal alles ab. Den Computer, den CD-Player, den MP3-Player, den Kassettenrekorder, den Discman, den Staubsauger, den Föhn, das Radio, die Waschmaschine, zieht vielleicht sogar das Telefonkabel raus und macht das Handy aus. Dann wird es ganz kritisch. Einfach mal alles ausschalten und ruhig hinsetzen und ruhig sein und nachdenken. Was will ich eigentlich mit meinem Leben? Wozu ist mein Leben da? Welche Aussage mache ich mit der Art und Weise, wie ich lebe? Und will ich diese Aussage machen? Weil wir dazu in der Lage sind, sollten wir uns diesen Luxus hin und wieder gönnen. Das ist der erste Grund, warum ich dafür bin, die großen Fragen zu stellen. Der zweite Grund ist, weil wir uns vielleicht nur so der Grenzen unseres Lebens bewusst werden können. Wenn wir die großen Fragen an unser Leben stellen, können wir uns der Grenzen des Lebens bewusst werden. Auch darüber habe ich an einem der Abende schon gesprochen, dass zu einem realistischen Lebenskonzept ja dazugehört, dass man sich über die Grenzen des Lebens Gedanken macht. Auch über die Erfahrungen, die nicht schön sind, sondern die schwierig sind. Und auch über die Tatsache, dass unser Leben zeitlich begrenzt ist, dass es ein Leben ist, das auf den Tod zuläuft. Und ich weiß, das ist ungewöhnlich, noch dazu in unserer Kultur, darüber so offen zu reden. Und deswegen neigen viele Menschen und vielleicht auch wir selbst, neigen dazu, das Thema wegzuschieben. Ich habe vor einigen Jahren mit einer Studentin ganz woanders in Deutschland an der Universität auch über dieses Thema mal geredet und sie war so ehrlich, dann irgendwann im Laufe des Gesprächs zu sagen, also wenn ich das mal ernsthaft machen würde, auch nur für einen längeren Moment darüber nachzudenken, dass ich irgendwann nicht mehr da bin und tot bin und dass es dann alles vorbei ist, dann würde ich ja kirre werden. Das kann ich gar nicht aushalten, das wirklich so richtig lange ernsthaft zu denken. Das fand ich sehr ehrlich. Und ich glaube allerdings, dass das eine verbreitete Haltung ist. Man kann das Thema Tod verdrängen. Ich habe gehört, ich weiß nicht genau, ob es stimmt, aber es kann gut sein, dass irgendwann in den 70er Jahren, damals noch in der BRD in Westdeutschland, in Großstädten das Bestreben aufkam, man möge doch Leichenwagen weiß lackieren, damit sie im Stadtbild nicht mehr so auffallen. Ich glaube, so sehr hat sich das seitdem nicht geändert, diese Haltung. Also man kann das Thema wegschieben und es bleibt dennoch real. Und ein Kronzeuge dafür, dass das Thema dennoch real ist, ist erstaunlicherweise Harald Schmidt, den ich ganz lustig finde. Ich erinnere mich an eine Ausstrahlung der Harald-Schmidt-Show, damals, als sie noch bei Sat.1 lief, das ist schon lange her, ein paar Jahre her. Da sagte er irgendwann mal, wie in einem Nebensatz, vielleicht auch aus Versehen, er sagte, naja, wir müssen ja alle mal sterben. Und dann guckte er ganz bedeutungsschwanger in die Kamera und sagte, ja, wir müssen alle mal sterben. Ja, nicht, dass Sie jetzt Beschwerde-E-Mails an Sat.1 schreiben, aber das ist so, wir müssen alle mal sterben. Das war auch schon wieder so ein bisschen auf die leichte Schulter genommen, aber ich fand das sehr beachtlich, dass ein solcher Mensch so etwas sagen kann. Und deswegen lade ich euch ein, auch diese Frage zu stellen, so schwierig und vielleicht auch so unangenehm sie ist, was macht mein Leben lebenswert, auch angesichts des Todes? Nun gibt es respektable Versuche, genau mit dieser Tatsache sehr bewusst umzugehen, dass wir sterben müssen, dass unser Leben begrenzt ist. Es gibt Versuche von Menschen, die sagen, ja, ich akzeptiere, dass das die Grenze meines Lebens ist. Und ich möchte zumindest mein Leben bis zu diesem Moment richtig auskosten. Einer meiner Lieblingsfilme ist der Film Der Club der Toten Dichter. Ich hoffe, ihr habt den alle auch gesehen. Wo ein sehr charismatischer Lehrer, gespielt von Robin Williams, genau das seinen Schülern an einem Elite-Internat versucht nahezubringen. Er sagt, Leute, ihr werdet irgendwann den Gänseblümchen als Dünger dienen. Deswegen carpe diem, nutze den Tag, mache etwas Außergewöhnliches aus deinem Leben hier und jetzt und warte nicht auf morgen. Das fand ich sehr respektabel, so bewusst mit diesem Thema umzugehen. Ich möchte auch gar nicht in Abrede stellen, dass man daraufhin ein sehr bewusstes und sehr tiefes Leben führen kann. Und ich möchte dennoch euch ein Angebot unterbreiten, das noch weit, weit darüber hinausgeht. Ich möchte euch eine Hoffnung vor Augen malen und auch begründen. Eine Hoffnung, die über die Grenzen dieses Lebens hinausreicht. Eine Hoffnung, die über den Tod hinausreicht. Nur ist es bei der Hoffnung ja ganz allgemein so, dass sie sich immer auf Dinge bezieht, die wir nicht selbst kontrollieren können. Hoffnung bezieht sich immer auf etwas, was außerhalb meiner selbst liegt. Das steckt schon in der Sprachlogik. Deswegen habe ich mal gehört, kam übrigens das Wort Hoffnung in den philosophischen Wörterbüchern des Marxismus nicht vor. So eine kleine bildungsbürgerliche Randbemerkung. In den philosophischen Wörterbüchern des Marxismus kam das Wort Hoffnung nicht vor, weil man Hoffnung nach dem marxistischen Modell ja gar nicht braucht. Man braucht nicht auf etwas zu hoffen, was außerhalb der eigenen Möglichkeiten liegt, sondern man kann die vollkommene Gesellschaft selber schaffen. Ich denke aber, wir wissen, dass Hoffnung sich auf etwas bezieht, was wir eben nicht selber machen können und dass es Dinge gibt, die wir selber nicht machen können. Also wie gesagt, es macht zum Beispiel keinen Sinn zu sagen, ich hoffe, dass ich jetzt meine Hand hebe. Kein Problem, das habe ich normalerweise im Griff. Ja. Es macht zum Beispiel auch keinen Sinn zu sagen, ich hoffe, dass ich jetzt gleich weiter spreche. Das habe ich normalerweise auch im Griff. Es gibt zwar Menschen, die sagen, ich hoffe, dass ich morgen früh pünktlich aufstehe, und sie suggerieren damit, dass sie beim Aufstehen gegen überpersonale Mächte ankämpfen. Aber damit lügen wir uns, glaube ich, ein bisschen was in die Tasche, wiewohl ich dafür sehr viel Verständnis habe. Also, Hoffnung bezieht sich immer auf Dinge, die wir selber nicht machen können. Spätestens, wo wir die Grenzen des Lebens erreicht haben, brauchen wir eine solche Hoffnung, die sich auf einen Bereich erstreckt, den wir nicht mehr im Griff haben. Und wenn wir eine solche Hoffnung haben, dann braucht allerdings diese Hoffnung wirklich gute Gründe. Dann reicht es nicht, so eine Vermutung zu haben nach dem Motto, könnte ja sein, dass es weitergeht, wer weiß, so, wäre ja schön. Wunschdenken reicht dann nicht. Wie gesagt, ich habe nur dieses eine Leben. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich habe nur dieses eine Leben. Und ich möchte, wenn ich über den Tod hinaus hoffe, eine Hoffnung haben, die gute Gründe hat. Und nicht nur eine, die sich einfach gut anfühlt. Und deswegen möchte ich euch eine solche Hoffnung jetzt vorstellen. Was ist die christliche Hoffnung? Die christliche Hoffnung ist, dass Gott uns eine Beziehung anbietet, also er bietet uns an, unser Leben im vertrauensvollen Miteinander mit ihm zu leben. Und er sagt, dass diese Beziehung über die Grenzen dieses Lebens hinaus, dass er sozusagen auf der anderen Seite des Todes auf uns wartet und uns die Hand hinhält und sagt, auch nach dem Tod wirst du bei mir sein. Wie das genau aussieht, wissen wir nicht, aber es wird sehr, sehr real sein. Das sagt zumindest der christliche Glaube. Also es wird nicht nur irgendeine vergeistigte Existenz sein, wo wir irgendwie umherschweben oder so. Sondern wenn das stimmt, ich stelle es jetzt nur erstmal vor, aber wenn es stimmt, dann ist der gleiche Gott, der diesen Hörsaal erschaffen hat, der uns gemacht hat, der uns mit allen unseren Eigenschaften und Vorlieben und so weiter gemacht hat, der die Welt um uns herum gemacht hat, dann ist das der gleiche Gott, der auch die Ewigkeit macht. Und dann ist die Ewigkeit jedenfalls nichts Ätherisches oder schon gar nichts Langweiliges. Wenn ich in diese Welt gucke, habe ich den Eindruck, also Gott ist alles andere als langweilig. Und übrigens habe ich auch den Eindruck, wenn ich in diese Welt gucke, vor allem wenn ich so uns angucke und mich angucke, dass Gott bestimmt Humor hat. Also, das ist die christliche Hoffnung, dass die Beziehung, die Gott uns anbietet, über den Tod hinausgeht. Eine Beziehung, die jetzt und in Ewigkeit gilt. Und wie gesagt, eine solche Hoffnung, die ja nun wirklich nicht alltäglich ist, das ist mir vollkommen klar. Also ich bin aber bei vollem wachen Bewusstsein und habe darüber auch sehr viele Gedanken mir gemacht. Und bin der Überzeugung, dass eine solche Hoffnung gute Gründe braucht und dass es auch gute Gründe dafür gibt, eine solche Hoffnung zu haben. Der Anhaltspunkt, den Christen nennen für diese Hoffnung, hat auch ist die Tatsache, die Gräber nach christlicher Überzeugung, dass Jesus Christus auferstanden ist von den Toten. Ich habe all die Abende gesagt, dass wenn wir von Gott reden, dass wir nicht von irgendeinem nebulösen Etwas reden, sondern dass wir davon ausgehen, dass Gott sich an einer bestimmten Stelle in der Geschichte der Menschheit bekannt gemacht hat, nämlich in der Person Jesus Christus. Und dass wenn wir Jesus vor Augen haben, nach christlicher Überzeugung, dass wir dann Gottes Charakter vor Augen haben. Und Christen glauben nun etwas, was, das ist mir vollkommen klar, sehr, sehr schwierig zu akzeptieren ist. Sie glauben, dass Jesus am Kreuz hingerichtet worden ist, das ist historisch auch erwiesen, und sie glauben, dass er dann von den Toten auferstanden ist, seinen Vertrauten erschienen ist, sie konnten mit ihm reden, sie konnten ihn mächtig anfassen. Nicht so, dass er in dieses Leben wieder zurückgekehrt ist und dann später gestorben ist, sondern schon so, dass er dann auf einmal wieder weg war, aber doch als eine sehr reelle Erfahrung. Das ist der christliche Glaube seit 2000 Jahren. Ich weiß, es ist sehr ungewöhnlich, so etwas zu glauben. Jedenfalls ist das der christliche Glaube. Und Jesus sagt in einem der Texte im Neuen Testament, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, selbst wenn er stirbt. Das heißt, das ist die Begründung der christlichen Hoffnung über den Tod hinaus. Weil Jesus den Tod überwunden hat, haben wir, wenn wir in einer Beziehung mit ihm leben, auch Grund zur Hoffnung über den Tod hinaus. Es ist nicht so, dass wir uns aus den Fingern saugen, weil wir das gerne hätten, sondern wir glauben das, weil Jesus den Weg für uns freigemacht hat. Er hat den Tod besiegt. Wenn ihr an dieser Stelle skeptisch seid, dann seid ihr in bester Gesellschaft, nämlich in der Gesellschaft der Jünger im Neuen Testament, also der Wegbegleiter von Jesus. Die waren nämlich auch skeptisch. Als sie zum ersten Mal so Gerüchte von der Auferstehung von Jesus gehört haben, da haben die nicht gesagt, wir haben es ja gewusst. Ja, die Sache Jesu geht weiter. Hast du es nicht auch gedacht? Klar, ich habe es auch gedacht. Und so, nein. Die haben fast so etwas gesagt wie taktlos. Wir sind hier mit unserer Trauerarbeit beschäftigt und ihr erzählt uns was von der Auferstehung. Bevor ich das glaube, haben einzelne von den Jüngern gesagt, bevor ich das glaube, will ich ihn sehen. Ich will ihn anfassen und mit ihm reden und dann kann ich es vielleicht glauben. Also das waren ganz normale Menschen, die auf eine solche Botschaft genauso skeptisch reagiert haben, wie wir das heute normalerweise tun. Ich halte Skepsis für eine Tugend. Skepsis ist nämlich auch die Fähigkeit, auf Distanz zu gehen zu dem, was mir jemand sagt. Ich halte das für eine gesunde Sache. Solange man offen ist dafür, die Gründe, die Begründungen für etwas, was man hört, auch zu überprüfen und nicht einfach zu sagen, geht nicht, gibt's nicht. Es gibt nämlich einen Unterschied zwischen einer gesunden Skepsis, die sich etwas prüfend anhört, aber dann auch wirklich überprüft, und dem, was ich immer professioneller Skepsis nenne. Kennt ihr professionelle Skepsis? Die sieht folgendermaßen aus. Da gab es einen Mann, der war der festen Überzeugung, er sei tot. So geht die Geschichte. Und viele Ärzte konnten ihm das nicht ausreden. Bis er dann irgendwann zu einem Arzt kam, der die Geduld verlor und zu ihm sagte, okay, Sie glauben, Sie sind tot. Ich lese Ihnen jetzt einen Satz aus einem medizinischen Lehrbuch vor und Sie sagen mir, ob Sie glauben, dass der Satz stimmt. Okay? Der Mann sagt, okay. Der Arzt liest vor, tote Menschen bluten nicht. Glauben Sie, dass das stimmt? Der Mann sagt, das steht in einem medizinischen Lehrbuch. Das wird schon stimmen. Gut, sagt der Arzt, Ärmel hoch. Der Mann krempelt den Ärmel hoch, der Arzt nimmt eine große Spritze und sticht dem Mann in den Unterarm, ein dicker Blutstropfen rollt über den Arm und der Mann ruft ganz begeistert, ein Wunder, tote Menschen bluten doch. So, ja, das ist professionelle Skepsis, die sich also auch durch beste Gegenargumente nicht erweichen lässt. Ich lade euch ein zu einer echten, gesunden Skepsis, die sich Argumente anhört, selbst wenn das, worum es geht, erstmal sehr unglaublich klingt. Ich glaube aber, dass sich die Botschaft von der Auferstehung von Jesus tatsächlich historisch begründen lässt. Nicht beweisen. Beweisen lässt sich aber im strengen Sinne überhaupt kein historisches Ereignis. Sondern immer, wenn wir mit historischen Ereignissen zu tun haben, haben wir Quellen, Dokumente aus der Zeit, Indizien, Zeugenaussagen, wir arbeiten wie bei einem Gerichtsverfahren, werten die verschiedenen Indizien aus. Wenn wir von vornherein eine bestimmte Option ausschließen und das kann schon mal gar nicht sein, dann ist klar, dass das auch nicht rauskommen kann. Wenn wir aber sagen, es ist zwar sehr, sehr unwahrscheinlich, dass das rauskommt, Es wäre aber intellektuell unredlich, es von vornherein auszuschließen. Und wenn es wahrscheinlich sein soll, muss es schon sehr gute Gründe haben. Dann ist das okay. Gibt es also Gründe für die historische Glaubwürdigkeit der Auferstehung? Ich glaube, die gibt es. Ich nenne euch mal drei. Erstens, das leere Grab. Die Texte, die von der Auferstehung reden im Neuen Testament, sind sich darin einig, dass das Grab von Jesus am Tag der Auferstehung leer war. Das haben auch die Gegner der Auferstehungsbotschaft nicht bestritten. Und das ist das Interessante. Die haben also nicht gesagt, das Grab war eigentlich voll. Sie hatten nur eine andere Erklärung dafür. Und das kann ja sein. Die Tatsache, dass ein Grab leer ist, heißt noch lange nicht, dass jemand auferstanden ist. Überprüfen wir also die alternativen Erklärungen. Es könnte zum Beispiel sein, dass jemand den Leichnam entwendet hat. Nur wer sollte das gewesen sein? Die Römer oder die jüdische Führungsschicht, nachdem sie gerade Jesus als vermeintlichen Aufrührer haben hinrichten lassen? Warum? Was hätte das für sie für einen Nutzen gehabt? Und sie hätten doch, als dann die Leute um Jesus angefangen haben, von der Auferstehung zu reden, nur den Leichnam vorzeigen müssen und sagen müssen, aber was soll denn das? Hier ist er doch. Jerusalem war damals nicht so groß. Also man hat schon voneinander mitbekommen, was so abgeht. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass sie den Leichnam entwendet haben. Okay, wer sonst? Die Jünger selbst? Warum? Natürlich kann man sich in etwas hineinsteigern, was man gerne glauben möchte. Das gibt es. Es ist aber sehr schwer, sich in etwas hineinzusteigern, von dem man weiß, dass es falsch ist, weil man selbst dabei war, als man es erfunden hat. Das ist ziemlich schwierig. Zumal die Jünger subjektiv von dieser Botschaft auch überhaupt nichts hatten, wenn sie nicht wirklich überzeugt gewesen wären, dass es stimmt. Die sind nämlich selber danach jahrzehntelang durch den Mittelmeerraum gezogen, haben diese Botschaft vom auferstandenen Jesus gepredigt und haben selbst fast alle dafür den Märtyrertod erlitten. Also das ist sehr schwer zu glauben, dass die Jünger den Leichnam selber entwendet haben. Eine andere Möglichkeit, die Leute manchmal anführen, ist, dass sie sagen, naja, vielleicht war Jesus ja gar nicht richtig tot, dann war es keine Auferstehung, sondern nur ein Scheintod. Das ist noch unwahrscheinlicher. Denn das hieße, dass Jesus die Kreuzigung überlebt hat. Kreuzigung war eine sehr grausame Sache und die Römer verstanden ihr Hinrichtungshandwerk. Gut, okay, er wäre dann in Koma gefallen, hätte sich dann aus dem Koma irgendwie wieder wachgerüttelt, hätte den tonnenschweren Stein vor dem Grab weggerollt, die römische Wache überwältigt, alleine, wäre dann in die Stadt gegangen und hätte den Jüngern irgendwie weisgemacht, dass er von den Toten auferstanden sei. Das halte ich für schwieriger zu glauben als die Auferstehung. Also das leere Grab. Ist kein Beweis, aber ich finde ein starkes Argument. Ein zweites Argument für die Glaubwürdigkeit der Auferstehung. Die Frauen am Grab. Die ältesten Texte, die von der Auferstehung reden, sind sich darin einig, dass die ersten Zeugen am leeren Grab Frauen waren. Das ist aus heutiger Sicht nicht erstaunlich, aus damaliger Sicht schon. Denn damals war es so, dass das Zeugnis von Frauen vor Gericht nichts galt. Das tut mir leid, das war so. Das heißt, wenn eine Frau etwas aussagte, musste erst ein Mann hinzukommen und sagen, ja, ja, das stimmt tatsächlich, was sie sagt. Das heißt aus heutiger Sicht, dass wir an dieser einen Stelle zumindest sehr sicher sein können, dass diese Texte nicht manipuliert worden sind. Denn wenn man aus damaliger Sicht einen Text hätte schreiben wollen, der möglichst glaubwürdig über die Auferstehung redet, hätte man kaum Frauen als Zeugen aufgeführt. Es sei denn, es war so. Also hat man es einfach so berichtet, wie es war. Und das macht die Texte auch an anderen Stellen glaubwürdig. Denn wir heute wissen ja, dass Frauen durchaus die Wahrheit sagen. Also mal ganz ehrlich, ja. Ich bin ja davon überzeugt, dass Gott Humor hat. Und für mich ist das eine der großen Pointen Gottes, dass er in einer Zeit, in der das Zeugnis von Frauen vor Gericht nichts gilt, das entscheidende Ereignis der Weltgeschichte den Frauen zuerst zeigt. So, kleine Pointe. Also, zweites Argument für die Glaubwürdigkeit der Auferstehung, die Frauen am Grab. Drittes Argument, 1. Korintherbrief, Kapitel 15. Vielleicht habt ihr schon mal gehört, dass es im Neuen Testament verschiedene Sorten von Texten gibt. Da gibt es zum einen die Evangelien, also die Lebensbeschreibungen von Jesus. Dann gibt es unter anderem noch die Briefe. Das sind Briefe, die die urchristlichen Missionare an ihre neu gegründeten Gemeinden geschrieben haben. Und diese Briefe sind die ältesten Texte im Neuen Testament. Die sind in den 50er Jahren des ersten Jahrhunderts entstanden, rund 20 Jahre nach den Ereignissen um Jesus. Das ist im Vergleich zu anderen antiken Dokumenten ein unglaublich kurzer Zeitraum. Bei anderen antiken Dokumenten aus der römischen oder griechischen Geschichtsschreibung ist der Zeitraum oft viele Jahrzehnte, Jahrhunderte lang. Unter diesen Briefen, die also wenige Jahrzehnte nach den Ereignissen entstanden sind, befindet sich der Brief, den Paulus an die Gemeinde in Korinth geschrieben hat, um das Jahr 55 entstanden, 20, 25 Jahre nach den Ereignissen. Da schreibt Paulus: Liebe Korinther, als ich euch damals von der Auferstehung erzählt habe, habe ich euch ja auch genau das gesagt, was euch die Leute aus Jerusalem gesagt haben, nämlich, dass Jesus gestorben ist, so haben es die alten Schriften vorhergesagt, und dann ist er auferstanden, dann ist er seinen Jüngern erschienen, dann nennt er ein paar Namen, danach ist er über 500 Menschen auf einmal erschienen, von denen die meisten heute noch leben, einige aber sind schon tot. Über 500 Menschen, von denen die meisten heute noch leben, einige aber sind schon tot, das schreibt Paulus 20, 25 Jahre nach den Ereignissen. So schreibt man keine Märchen. Wenn man ein Märchen schreibt und gefragt wird, wann war das denn, wovon du da schreibst, würde man sagen, vor langer, langer Zeit. Und wenn man gefragt wird, und wo war das? In einem fernen, fernen Land. Paulus macht sich mit einer solchen Aussage ungeheuer angreifbar. Denn man hätte ihn ja fragen können, gut, über 500 Leute haben ihn gesehen, die meisten davon leben doch, dann zeig sie uns doch mal. Gib uns die Telefonnummern und die E-Mail-Adressen. Gut, das hat man damals nicht gesagt, aber das war nicht die Steinzeit, das war das Römische Reich. Da gab es ein Postwesen, ein Verkehrswesen, man konnte innerhalb von einer Woche von A nach B reisen, man konnte eine solche Aussage überprüfen. Es gibt aus dieser Zeit allerdings keine Gegenerweise, aus einer Zeit, in der die christliche Bewegung eine winzige Splittergruppe war und überhaupt keine Macht hatte, irgendetwas zu unterdrücken. Also das ist ein sehr starkes Argument, wie angreifbar Paulus sich an dieser Stelle macht, und niemand hat ihn widerlegt. Ich kann mich noch ziemlich gut an Dinge erinnern, die 20 bis 25 Jahre her sind. Meine bewusste Weltwahrnehmung beginnt ungefähr mit dem Jahr 1980, da war ich 8 Jahre und habe erlebt, wie die deutsche Fußballnationalmannschaft bei der Europameisterschaft in Italien Europameister wurde. Das waren noch Zeiten, ja. Ich weiß noch sehr genau, was da war. Natürlich war ich ein kleiner Junge, aber ich weiß es noch und ich kenne viele Leute, die damals gelebt haben, ich kann sie fragen. Also in einem solchen Zeitraum entwickelt man nicht irgendeinen Mythos von der Auferstehung. Das ist eine völlig andere Kategorie, dafür braucht man ein paar Jahrhunderte, bis ein Mythos entsteht. Merkt ihr, es ist gar nicht so im Nebel der Geschichte irgendwo, sondern es ist eine ziemlich handfeste Sache. Natürlich ist es schwer, das zu glauben, aber es ist nicht deswegen schwer, weil die Quellen so unklar wären, sondern es ist schwer, weil wir sowas normalerweise nicht erleben. Deswegen habe ich Verständnis dafür, wenn man es schwer findet, das zu glauben. Das liegt aber an unserer Vorstellungskraft. Und nicht daran, dass die Quellen da irgendwie uneindeutig wären. Was hieße nun, wenn das stimmte? Was hieße das nun, wenn das stimmte? Wie gesagt, ich erwarte ja gar nicht, dass man das jetzt sofort alles glaubt, aber ich lade euch ein, mal darüber nachzudenken, was das bedeutete, wenn das stimmte, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Dann hieße das, dass man in der Beziehung mit Jesus tatsächlich über den Tod hinaus leben kann. Und dann stimmt all das, was er verspricht. Dann stimmt es, dass wir dann in der Ewigkeit bei Gott sein werden und bei dem Gott, der, wie gesagt, diese Welt gemacht hat, der selber die Quelle ist aller Schönheit und Originalität, aller Interessantheit, allen Humors und auf eine geheimnisvolle Weise auch die Quelle jedes guten Essens, ganz eng mit ihm verbunden zu sein. Dann geht der Tanz erst los. Dann ist dieses Leben nur der Vorfilm. Was hieße das, wenn das stimmte? Das kann uns doch nicht kalt lassen. Und dass ihr mich richtig versteht, ich glaube, wenn man diese Hoffnung richtig versteht, dann hilft sie gerade, dieses Leben besser zu bewältigen. Dann macht sie gerade nicht abgespaced. Ich weiß, es gibt fromme Leute, die wirken sehr abgespaced. Aber ich glaube, dass sie dann ihre eigene Hoffnung ein bisschen missverstanden haben. Ich glaube, dass die Hoffnung auf das Leben in der Ewigkeit dieses Leben erdet, dass sie hilft, dieses Leben richtig einzuschätzen und gerade auf eine viel bewusstere Weise zu leben. Das möchte ich gerne erklären. Wenn ich weiß, dass ich auf die Ewigkeit mit Gott zulebe, dann kann ich zu jemand anderem sagen, weißt du was? Ich kann dir auch von meiner Zeit abgeben. Ich habe ewig viel davon. Oder ich brauche nicht mehr die panische Angst zu haben, dass ich irgendwas Entscheidendes verpassen könnte, denn das Beste kommt ja noch. Und das gibt mir die Freiheit, mich auch für andere einzusetzen und zu engagieren. Und deswegen ist es kein Wunder, dass oft die Leute, die am stärksten vom Himmel und von der himmlischen Hoffnung geredet haben, die Leute waren, die in dieser Welt besonders viel bewegt haben. Auch Christen. Ich weiß. Die Geschichte des Christentums ist voller fürchterlicher Irrtümer. Die will ich überhaupt nicht schönreden. Es gibt viele Christen und gab viele Christen, die im Namen von Jesus schreckliche Dinge gemacht haben. Aber es gab auch Christen, gerade solche Christen, die die Hoffnung auf den Himmel ganz stark hatten, die deswegen in dieser Welt ganz tolle Dinge gemacht haben, weil sie gemerkt haben, diese Welt ist nicht so, wie Gott sie eigentlich haben will. Sie hatten ein Vorbild, wie die Welt eigentlich sein soll und haben angefangen, dann diese Welt kritisch zu sehen und haben gesagt, also ich sehe gar nicht ein, dass ich auf den Himmel warte. Ich fange jetzt schon an, die Welt zu verändern. Martin Luther King war zum Beispiel so jemand. Oder Desmond Tutu ist so jemand, Bischof in Südafrika, der in der Zeit der Apartheid gegen die Apartheid, gegen die Trennung von Schwarz und Weiß, die Unterdrückung der Schwarzen und der Nicht-Weißen, seine Stimme erhoben hat. Ich habe gehört von einem Gottesdienst, den er gehalten hat in den 80er Jahren, irgendwann in Südafrika. Und vor dem Kirchengebäude war südafrikanische Polizei aufgezogen, noch zur Zeit der Apartheid. Die Polizisten hatten sich auch schon im hinteren Bereich des Kirchenraums gesammelt. Und Bischof Tutu redete über das Evangelium und redete über die Hoffnung auf das Reich Gottes, auf die neue Welt Gottes, auf die wir zuleben. Und er sagte, das Reich Gottes kommt, es kommt bestimmt. Und dann sprach er die Polizisten und die weißen Machthaber direkt an und sagte, und ich zitiere auf Englisch, "And therefore I invite you now to step over and to join the winning side." Ich lade Sie ein, überzutreten und auf die Gewinnerseite überzuwechseln, sagt er diesem waffenstarrenden Polizisten ins Gesicht. Die Geschichte hat ihm recht gegeben. Das Apartheidsregime ist beendet. Nicht, dass seitdem da alles völlig in Ordnung wäre, aber man merkt, dass dadurch schon dieses Leben sich ändert, wenn Menschen die Hoffnung auf die Welt Gottes haben. Das macht gerade nicht abgedreht, sondern es hilft, Verantwortung in dieser Welt wahrzunehmen. Und zugleich hilft es, Dinge in dieser Welt, die nicht so wichtig sind, nicht mehr so ernst zu nehmen. Ich habe mal eine Geschichte gehört, die steht nicht in der Bibel, das möchte ich betonen, weil da auch Petrus und so weiter drin vorkommt, aber die verdeutlicht etwas, was Christen sehr wichtig ist. Die Geschichte von jemandem, der sagt, ich möchte gerne, wenn ich in den Himmel komme, etwas von meinem Besitz mitnehmen. Ein ganz reicher Mann. Und er hat so gequengelt, dass ihm das dann gewährt wurde, dass er also eine Tasche in den Himmel mitnehmen darf. Und er überlegt sich, was er in diese Tasche packen soll. Dann packt er in diese Tasche 3 Goldbarren, so viele reinpassen. Und kommt er im Himmel an, Petrus öffnet die Tasche und sagt, aber warum bringst du denn Bürgersteig mit? Ja, also versteht ihr, was damit gemeint ist? Ganz viel in dieser Welt wird relativiert. Besitz, nicht, dass er unwichtig wäre, aber er hat keinen ewigen Wert. Oder die sogenannten Autoritäten dieser Welt, nicht, dass sie in dieser Welt nicht etwas zu sagen hätten, aber eben nicht in der nächsten Welt. Ein ganz schlauer Mensch hat einmal gesagt, wer vor Gott kniet, kann vor den Menschen stehen. Also, wer Gott anerkennt und sagt, du bist der, der das letzte Wort hat, der kann Menschen gegenüber sehr dreist sein. Und das halte ich für ein Kennzeichen christlicher Hoffnung, Dreistheit. Also merkt ihr, diese Aussicht auf die Ewigkeit macht dieses Leben hier anders. Stellen wir uns mal vor, da sind 2 Wanderer, die gehen irgendwo durch die hessische Einöde. Sie haben sich allerdings verlaufen. Es ist ein nasskalter Nieselregen, so knapp über null, so richtig ekliges Wetter. Sie sind seit 48 Stunden unterwegs. So lange haben sie auch schon niemanden mehr gesehen. Ihre Vorräte sind fast aufgebraucht. Sie sind kalt und frieren und sind müde. Die Lage ist aussichtslos. Und stellen wir uns jetzt vor, auf einmal wird einer von den beiden Wanderern ganz fröhlich und tanzt um den anderen herum und sagt, soll ich dir meinen letzten Schluck Tee anbieten? Soll ich deinen Rucksack tragen oder soll ich dich tragen? Okay, kann man sagen, es kann schon mal passieren, dass in einer solchen Grenzsituation jemand austickt. In Wirklichkeit aber hat dieser Wanderer im Wald ein Schild gesehen. Das hat der andere Wanderer nicht gesehen. Auf dem Schild steht drauf, Rasthof zum Hirsch, 200 Meter links, Kost und Logis für Wanderer frei. Versteht ihr, die Lage der beiden Wanderer hat sich in diesem Moment noch nicht geändert. Aber die Aussichten des einen haben sich geändert. Und das verändert sein Verhalten hier und jetzt. Und ich kann nicht verstehen, wie, wenn man eine solche Hoffnung angeboten bekommt, man nicht zumindest darüber nachdenkt, ob etwas daran ist. Für mich war das entscheidend. Als ich mit 15, 16 Jahren zu einem bewussten christlichen Glauben kam, habe ich mir all diese Fragen gestellt. Ich habe mir die Frage gestellt, wie ist das mit Jesus? Ist er wirklich der, der er zu sein behauptet? Darüber habe ich vorgestern geredet. Und ich habe mir die Frage gestellt, wie ist das mit der Auferstehung? Ist Jesus wirklich von den Toten auferstanden? Und ich habe eine vielleicht sehr simple Frage mir gestellt, nämlich, glaube ich nun, dass das Ganze wahr ist oder dass es nicht wahr ist? Es kann ja nur eins von beiden sein, entweder es ist wahr oder es ist nicht wahr. Und wenn es wahr ist, dann ist es wichtiger als alles andere. Und in einem Prozess, der vielleicht ein halbes Jahr dauerte, der nicht mit irgendwelchen Wundern verbunden war, sondern eigentlich mit vielen Nachdenken, vielen Gesprächen, wuchs in mir eine Überzeugung, die irgendwann tiefer war als nur eine verstandesmäßige Überzeugung, die zu einer Gewissheit wurde, ja, das ist wahr. Und ich lade euch ein, euch diese Frage auch zu stellen. Glaubt ihr, dass das stimmt mit der Auferstehung oder glaubt ihr, dass es nicht stimmt? Wenn das stimmt, dann würde das Jesus bestätigen. Dann würde das alles bestätigen, was er sagt und was er tut. Dann würde das heißen, dass sein Anspruch stimmt. Der Anspruch, ich stehe hier an der Stelle Gottes, dass das nicht nur eine etwas verrückte Idee eines jüdischen Gelehrten aus dem ersten Jahrhundert war, sondern dann hieße das, dass das wirklich stimmt. Und wenn das stimmt mit der Auferstehung von Jesus, dann hieße das auch, dass Jesus jetzt hier eine lebendige Wirklichkeit ist, nicht nur eine Figur der Vergangenheit, sondern dann hieße das, dass er jetzt unter uns ist, nicht zu sehen, dass er uns umgibt, so wie ein Embryo umgeben ist vom Leib seiner Mutter, aber genauso real und genauso nah und dass man jederzeit mit ihm reden kann. Und dann sind wir Christen auch nicht einfach nur traurige Hinterbliebene. Wenn Jesus nur eine Figur der Vergangenheit wäre, dann wären wir Christen nur traurige Hinterbliebene. Dann wären wir so etwas wie ein Jesus-Christus-Gedenkverein. So, könnten lauwarmen Tee trinken und vertrocknete Mischbeutelkekse essen und Dias aus dem Leben von Jesus gucken. Eigentlich ist das nicht so gedacht, ne? Sondern wenn wir das ernst nehmen, dass Jesus lebt, dann macht das etwas mit uns auch als Gemeinschaft, als Christen. Und es wird zu einer Frage in der Gegenwart, nicht nur zu einer theoretischen Frage, sondern zu einer Frage, die sich mir hier und jetzt stellt, nämlich zu einer Vertrauensfrage. Vertraue ich dem, was Jesus sagt von sich? Und nachdem ich mir angeguckt habe, was das Neue Testament über die Auferstehung sagt und ich mir darüber Gedanken gemacht habe, lasse ich mich vertrauensvoll darauf ein. Das ist, wie gesagt, kein Beweis, aber es ist eine Hilfe für einen begründeten Vertrauensschritt. Nicht blindes Vertrauen, sondern sehendes Vertrauen. Lasse ich mich darauf ein. Das Ganze wird zu einer Vertrauensfrage. In jeder Beziehung ist es ja so, dass ich irgendwann mal eine Seite verbindlich erklären muss. Das wissen wir aus dem Bereich der Beziehungen. Wenn sich niemals eine Seite verbindlich erklärt, dann klammern sich zwei Wackelpeter die ganze Zeit aneinander. Nach christlicher Auffassung ist es so, dass Gott diese verbindliche Entscheidung schon längst getätigt hat. Dass Gott sagt, ja, zu jedem einzelnen Menschen. Dass Gott also jeden einzelnen Menschen, auch jeden, der heute Abend hier sitzt, sieht und sagt, ja, ich will dich. So wie du bist, du musst mir nichts vorweisen, du musst auch nicht besonders fromm sein, du musst nichts können oder getan haben. Ich nehme dich so, wie du bist. Ich nehme das ganze Package, nicht erst das Update. Und was er sich wünscht von uns, ist, dass wir auf dieses Ja antworten. Und wie sieht so etwas praktisch aus? Und an dieser Stelle möchte ich mich entschuldigen bei denen unter euch, die heute Abend zum ersten Mal da sind. Vielleicht ist das für die alles ein bisschen sehr steil. Ich möchte mich entschuldigen, weil wir seit Montagabend einen Denkweg zurückgelegt haben und miteinander ein paar Dinge bedacht haben. Und nachdem ich ganz viel darüber geredet habe, wie sich Glaube begründen lässt, was Glaube für Auswirkungen hat, wie Glaube zu verstehen ist, wäre es ja unfair, wenn ich jetzt nicht mehr erläutere, wie man denn damit anfangen kann, mit dieser Beziehung, die Gott uns anbietet. Wenn das für euch zu viel ist, dann lehnt euch einfach zurück und hört es euch an. Schaden kann es euch nicht. Wie sieht sowas also aus, wenn man eine solche Beziehung mit Gott beginnen will? Ich bin dafür, dass man die Fragen, die man hat, stellt. Wenn ihr merkt, ich habe eigentlich immer noch Fragen, ich verstehe wichtige Dinge noch nicht. Und wenn ihr merkt, dass das wirklich Fragen sind, die ihr beantworten müsst, um eine solche Entscheidung zu treffen, dann schnappt euch einen Christen und stellt ihn mit dem Rücken gegen die Wand. So macht man das und stellt ihm diese Fragen. Und er wird vielleicht nicht auf alle Fragen eine Antwort haben, aber er wird euch vielleicht ein Buch in die Hand drücken oder an jemand anderen verweisen. Und dann werdet ihr merken, dass sich die wichtigen Fragen klären lassen. Nicht alle, ich habe ganz viele Fragen, immer noch. Aber die wichtigen Fragen lassen sich klären. Und wenn das so ist, dann wäre eine Frage, die ich euch stellen würde, gibt es irgendetwas, was euch hindert, das Angebot, das Gott euch macht, anzunehmen? dieses Angebot einer vertrauensvollen Beziehung mit ihm? Gibt es etwas, das euch hindert? Und wenn das nicht ist, wenn das nicht so ist, dann seid ihr eingeladen, ein Ja zu Gott zu sprechen. Ein solches Ja zu Gott könnt ihr sprechen, indem ihr zum Beispiel ein Gebet sprecht. Ich habe ein solches Gebet mal mitgebracht, das ich euch zur Erläuterung und zur Information vorlesen möchte. Also ich spreche das jetzt nicht als Gebet, ist ja kein Gottesdienst hier, sondern eine Vortragsveranstaltung. Aber ich lese euch das vor. Ich habe das mal vor einer ganzen Weile mit jemand anderem zusammen entwickelt, um das auf den Punkt zu bringen, wie man ein solches Gebet sprechen kann. Ich lese euch das mal vor. Jesus Christus, ich danke dir, dass in dir Gott selbst zu mir gekommen ist. Danke, dass du mich liebst und mich rufst, dir zu folgen. Ich bekenne, dass ich bisher ohne dich gelebt habe. Bitte vergib mir, wo ich schuldig geworden bin. Ich vertraue dir hiermit mein Leben an. Ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist und alles auf dich genommen hast, was mich von Gott trennte. Danke, dass du mir vergibst und mich bedingungslos annimmst. Ich danke dir, dass du den Tod besiegt hast und dass du lebst. In deiner Kraft will ich von jetzt an mit dir leben. Erfülle mich mit deinem Geist, stärke meinen Glauben und zeige mir meinen Platz in der Gemeinschaft der Christen. Zu dir gehöre ich im Leben und im Sterben. Amen. So kann man ein solches Gebet formulieren. Wenn ihr dieses Gebet haben möchtet, gleich am Ausgang werden ein paar Leute stehen, die diese Kärtchen verteilen. Da steht auch ein kurzer Erläuterungstext drauf. Das kann man auch anders formulieren. Das ist nicht die Bibel, aber es ist ein Vorschlag. Eine Möglichkeit ist, dass ihr ein solches Gebet mit nach Hause nehmt und einfach drüber nachdenkt. Und vielleicht kommt ihr irgendwann in den nächsten Tagen dazu, dass ihr denkt, eigentlich kann ich so etwas sprechen. Könnt ihr es für euch sprechen und vielleicht hinterher irgendjemandem, der selbst Christ ist, davon erzählen. Vielleicht sind aber auch schon Leute hier, die sagen, eigentlich weiß ich, dass ich so etwas irgendwann mal sprechen werde und eigentlich bin ich jetzt schon dazu bereit. Wenn das so ist, dann seid ihr eingeladen nach dem Ende der Veranstaltung. Ich bin gleich fertig mit meinem Vortrag und dann haben wir noch eine Frage- und Diskussionsrunde und für die nehmen wir uns auch Zeit. Aber nach dem Ende dieser Frage- und Diskussionsrunde, nach einer Pause von so 2-3 Minuten, seid ihr eingeladen, noch einmal in diesen Raum zurückzukommen. Und dann werden wir uns hier in einer kleineren Runde treffen. Ich werde hier sein und ein paar der Mitarbeitenden der SMD und des Christustreff. Und auch dann wird es noch einmal die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen. Und dann wird es auch die Möglichkeit geben, ein solches Gebet zu sprechen. Ich werde es laut sprechen und ihr könnt es in Gedanken oder auch selbst laut mitsprechen. Es ist also alles ganz, ganz nüchtern. Aber es ist eine Möglichkeit und ein Angebot, das wir euch machen wollen. Alle anderen sind eingeladen, dann relativ schnell den Raum zu verlassen und sich unten ins Foyer zu begeben. Da ist Kaffee und Kuchen und so weiter aufgebaut. Also 3 Minuten nach dem Ende der Veranstaltung. Entweder so ein Gebet mitnehmen oder 3 Minuten nach dem Ende der Veranstaltung wieder hier hinkommen. Dann haben wir die Möglichkeit, so etwas gemeinsam zu sprechen. Was passiert, wenn man ein solches Gebet spricht? Wie gesagt, ich kann euch keine Garantien geben darüber, dass sich daraufhin irgendwelche außergewöhnlichen emotionalen Erlebnisse einstellen. Lichterscheinungen oder so. Aber was ich weiß und wessen ich mir gewiss bin, ist, wenn ihr ein solches Gebet sprecht und wenn ihr meint, was ihr sagt, dann seid ihr mit dem ersten Satz, mit dem ersten Wort, mitten im Herzen Gottes. Und dann geht der Tanz erst los. Vielen Dank fürs Zuhören.